herzlich willkommen bei Einmal Alles Bitte, dem Genussguide-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Food-Szene sind meine Gäste. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49, Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen, Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Diese Folge entstand in Kooperation mit Hamburg Ahoi von Hamburg Tourismus. Auf rund 2000 Quadratmetern entsteht im Hamburger Hanseviertel ein neuer Treffpunkt für Foodliebhaber. Le Big Tam Tam heißt das Konzept, das Platz für bis zu 500 Gäste bereithält. Patrick Rüther, Geschäftsführer von Tellerrand Consulting, hat das Konzept zu Le Big Tam Tam entwickelt. In dieser Folge spricht Rüther über die Planung und Bauarbeiten, das kulinarische Angebot und seine persönlichen Highlights. Moin Patrick.
Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir treffen uns ja heute schon mal vorab im Le Big Tam Tam im Hanseviertel. Und hier ist auch noch ein bisschen Tam Tam gerade.
Auf jeden Fall, macht seinem Namen alle Ehre gerade, ja.
Ja, also wir sind jetzt, treffen uns hier mitten in den Bauarbeiten, in den letzten Zügen. Deshalb das zur Info an der Stelle, wenn es ein bisschen lauter ist und man Menschen hört oder Flaschen hört oder sonstiges.
So ein bisschen klappert und scheppert, ja.
Genau, hier sind noch. Wird sich ordentlich eingespielt. Wir starten aber mal, bevor es jetzt richtig losgeht und wir in das Thema Le Big Tam Tam einsteigen, mit dir. Du bist nämlich eigentlich gelernter Jurist. Wie kamst du denn zur Gastro?
Ja, ich habe während des Studiums schon immer in der Gastro gearbeitet natürlich und habe dann während des Studiums ein Jahr in Kapstadt verbracht und da meinen Master gemacht. Und da hatte ich das Glück, sehr viel und intensiv in die Gastronomie zu gehen. Und da habe ich eigentlich dann wirklich meine Liebe zur Gastro entdeckt, also zur richtigen Gastro. Vorher war das bei mir eher so auf Studentenniveau. Und da ist das gastronomische Niveau doch wesentlich höher und da kann man sich dann mit europäischem Geld konnte man sich da auch mal was leisten, was man sich hier nicht leisten konnte als Student. Und da entstand meine Liebe dazu. Und dann habe ich, als ich danach 2 Jahre in Berlin war und wieder nach Hamburg zurückgekommen bin, habe ich aus einer Laune heraus einen Beachclub gemacht. Das war 2003, der Hamburg City Beach Club. Das war in dem Jahr der erste und einzige in Hamburg und parallel zum ersten Jahrhundertsommer. Wahrscheinlich war es so heiß wie jetzt jeder Sommer. Und so, das war der Beginn des Abrutschens in die Gastronomie, die mir natürlich so ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, weil sie doch spannender war, operativer war, weil mehr los war als jetzt in der reinen Juristerei.
Das heißt, du hast den Trend Beach Club hier in Hamburg gesetzt.
Ja, vielleicht. Ich habe es aber gar nicht als Trendrestaurant oder irgendwas gesehen und habe es auch gar nicht als Schritt in die Gastro gesehen. Ich wollte ein halbes Jahr oder 3 Monate den Kopf mal frei bekommen, mich ein bisschen sortieren, mal auf andere Gedanken kommen, weil die Jura-Ausbildung sehr nervig war, das Referendariat war, hat mich sehr frustriert in Berlin und ich habe sehr damit gehadert, ob ich Jura weitermache oder nicht. Und danach habe ich dann eine Zeit als Rechtsanwalt gearbeitet. Das war relativ spannend. Aber dann habe ich mich dann doch am Ende für die Gastronomie entschieden.
Davon hast du ja mittlerweile auch relativ viele. Ich zähle jetzt mal 2 auf, das Überquell hier in Hamburg und das Hausmanns in Frankfurt. Und dann hast du ja auch noch Tellerrand. Wie behältst du denn da den Überblick?
Ja, dazu muss man ja sagen, das habe ja nicht immer ich alleine, sondern sehr häufig auch mit Partnern und also mit Geschäftspartnern, mit natürlich vielen Mitarbeitern, die sehr wichtig sind, sehr viel sind, also nicht nur sehr viele sind, sondern mich auch auf viele Gedanken bringen und deshalb ist das gar nicht so viel Arbeit und so stressig, wie sich das anhört. Aber es ist richtig, wenn es dann an mehreren Stellen mal so ein bisschen ruckelt und da hatten wir in den vergangenen Jahren ja häufiger mal die Gelegenheiten, dann, ja, dann, also so toll das ist und was für einen Riesenspaß das macht, wenn es alles so ein bisschen läuft und ich liebe halt so die Vielfalt und immer wieder neue Sachen auszuprobieren und bin relativ schnell gelangweilt. So toll das ist, so komplex wird es natürlich auch, wenn es überall mal ruckelt gleichzeitig.
Ja. Ja, hier ruckelt ist vielleicht das falsche Wort, aber hier passiert ja noch sehr viel. Wir sitzen ja jetzt gerade hier in der kleinsten Bar Hamburgs. Das wird dann wirklich die kleinste Bar Hamburgs. Ist, ich glaube, ja, 3 Leute passen hier schon hin, glaube ich. Also
ja, würde ich sagen, 3 Leute passen hier hin, viel mehr aber auch nicht. Also ich, viel kleiner ging es eigentlich nicht, außer man geht setzt sich allein irgendwo hin. Ja.
Okay, und um uns herum, es sieht sehr cool aus, also sehr viel Mustermix, sehr viel Farbe.
Ja, also die Hauptvorgabe war, dass das wirklich bunt und ein bisschen bekloppt, ein bisschen verrückt werden soll. Auch um einen Kontrapunkt zu setzen zum ehrwürdigen Hanseviertel, das jüngste Denkmal, glaube ich, in Hamburg. Und ja, um da so ein bisschen mit den Kontrasten zu spielen. Außerdem bringt es uns sehr großen Spaß, bunt zu denken und nicht so eintönig. War die Vorgabe, es so bunt wie möglich zu machen. Mhm. So, und da haben wir mit dem Büro Eislinger, Studio Eislinger aus Berlin zusammengearbeitet, die mit ganz tollen Ideen dazu beigetragen haben, dass hier so bunt geworden ist. Aber es ist wie immer auch bei allen anderen Projekten am Ende immer ein Gemeinschaftswerk aus Impulsen, die von uns kommen, von unseren Teams kommen, die man so über die Zeit, das hat sich auch alles eine Zeit gelassen, dieses Projekt, die man mit der Zeit so aufschnappt und eben natürlich dann auch die Expertise vom Studio Eislinger.
Wie waren denn so die Anfänge? Also wie kam denn die Idee oder wer kam auf die Idee oder war das ein Gemeinschaftsprojekt? Wie waren so der Start?
Das liegt so weit zurück, dass ich wirklich ein bisschen nachdenken muss. Ich weiß, dass wir als Tellerrand gefragt wurden vor Jahren, ich glaube sogar vor Corona oder so in Corona, ob wir uns das vorstellen könnten, diese Fläche hier, das ist eine ehemalige Gastronomiefläche. Leute, die so alt sind wie ich oder noch älter, kennen das als Mövenpick-Fläche hier im Hanseviertel. Ich habe hier mit meinem Bruder immer im Glasfahrstuhl gespielt, sehr zum Leidwesen meiner Eltern und wahrscheinlich der damaligen Restaurantleitung und Betreiber. Diese Fläche, die 17 Jahre zugemauert war, die gab es quasi nicht mehr, nochmal zu aktivieren und zu einem bunten, quirligen Treffpunkt fürs Hanseviertel zu machen. Auch ausgehend davon, das Hanseviertel ein bisschen zu verjüngen und zu erfrischen. Da waren wir erst sehr zögerlich und zurückhaltend, weil die Idee, die ich da so hatte, die wir als Team auch dann entwickelt und aufgebaut haben, eben wirklich sehr bunt waren und ein bisschen verrückt quasi waren fürs Hanseviertel. Und wir uns erst nicht vorstellen konnten, dass ein großes Unternehmen viel investiert, um sowas umzusetzen. Ja. Und weil die Erfahrung dann ja häufig eben doch die ist, dass am Ende irgendwelche Leute weit weg am Taschenrechner entscheiden. Und das hat dann nichts mit Verrücktheit, Spontanität und sowas zu tun. Da kann ich sagen, dass das in großen Teilen zum Glück nicht passiert ist. Und dass sich eben die Eigentümerin dieses Gebäudes, CBI, darauf eingelassen hat, auf dieses Experiment am lebenden Patienten sozusagen. Und das mitgemacht hat, hier ein aus meiner Sicht einzigartigen Foodmarkt zu schaffen, es darauf anzulegen, aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu, wer hier eine Rolle spielt und sowas, aber das Konzept, so wie wir uns das von Anfang an gedacht haben, hier umzusetzen. Und wie gesagt, das ist viele Jahre her, dazwischen war Corona, dazwischen wurde 2-3 Mal die Innenstadt totgesagt, überlebt die Innenstadt, bestellen alle online. Mein Gefühl ist, dass in der Innenstadt was los ist. Es sind viele andere Gastronomien hier in die Innenstadt gekommen, auch große, also mit dem Edmondo, mit dem Kardamom, mit dem Grill, mit dem Grill Royal, die durchaus auch gut laufen, bis hin zu sehr gut. Insofern glaube ich, neben den Klassikern, die es eh schon gibt, wie Café Paris und sowas, insofern glaube ich, dass wir dazu beitragen können, die Innenstadt noch ein bisschen spannender zu machen, noch ein bisschen attraktiver zu machen und so eine Art Clusterbildung zu schaffen, dass es sich lohnt, mal in die Stadt zu gehen und dann zu schauen, wo man so hingeht. Mhm. War eine lange Antwort, ne?
Ja, aber da kommen wir doch direkt zum Konzept. Du hast es ja schon so ein bisschen jetzt angeteasert. Wie genau kann man das Konzept denn hier beschreiben?
Ja, also neben bunt, was mir wieder als erstes einfallen würde, ist die Besonderheit, dass wir hier quasi 5 Individualisten haben. Individuelle Gastronomien, die, wage ich zu behaupten, so niemals in eine Innenstadt und in eine Passage gehen würden. Entweder aus, in Anführungsstrichen, Schwellenangst oder weil es einfach super kompliziert ist, was Mietverträge angeht, was die ganzen Bestimmungen angeht. Vielleicht auch, weil es eben Individualisten sind und die Romantik, die Befürchtung wäre, dass die Romantik so ein bisschen fehlt. Und das haben wir versucht, und ich glaube auch geschafft, alle gemeinsam hier beizubehalten, dass wir uns als Individualisten, ich darf ja auch mit dem Überquell hier eben teilnehmen, dass wir als Individualisten uns hier sehr wohlfühlen, dass wir uns gesehen und gewertschätzt fühlen, dass wir uns unheimlich stark einbringen können mit unseren Ideen und gleichzeitig aber, und das glaube ich, das, was hier am meisten Arbeit bedeutete, die man gar nicht direkt so sieht, die Abstimmung, dass hier 5 Individualisten, die alle ihr eigenes Design haben, ihre eigenen Ideen haben, zu Recht auch erfolgreich sind, dass die sich auf eine gemeinsame Marke, auf ein gemeinsames Konzept, auf ein gemeinsames Design, sowohl Innendesign, Shopdesign-artig, als auch eine CI einlassen und sich da ein Stückchen drun, also ein Stück zurücknehmen, damit das große Ganze richtig geil wird und herauskommt. Und das ist, wenn man hier rumläuft, finde ich, merkt man und sieht man, dass die Foodstands, also die einzelnen Gastrokonzepte, ihre Individualität und ihre eigene CI einerseits haben, andererseits sich aber perfekt einfügen in das große Ganze. Und das bedarf natürlich auf der Tonspur und im bilateralen Gespräch, vor allem bedarf es viel Vertrauen. Und das haben wir die Jahre aufgebaut, beziehungsweise die, die hier mitmachen, die kannten wir auch vorher schon und kennen wir seit Jahren. Es sind quasi alles befreundete Hamburger Gastronomen und Gastroteams, sodass das, anders wäre es wahrscheinlich auch nicht gegangen.
Wie häufig muss man sich denn treffen, dass man dann auf einen Nenner kommt?
Manchmal ganz schnell, manchmal ein bisschen häufiger. Also da die meisten hier, wie soll man sagen, ein ähnliches Mindset haben, ähnliche Werte haben, ähnliche Herangehensweise an Gastronomie und Gastgebertum, auch Ansprüche an eben Design und so weiter, waren es gar nicht so viele Gespräche im Sinne von Diskussionen und sich durchsetzen. Es war eben eher so der Vertrauensaufbau. Ja, wir glauben dran, dass CBI hier was Geiles will. Wir glauben dran, dass Tellerrand sich ausreichend durchsetzt in der Idee dieses Gesamtkonzepts, was sehr homogen aussehen soll bei aller Buntheit sozusagen. Das brauchte wahrscheinlich die Zeit. Die hat da ganz gut getan.
Du hast mich ja eben schon mal kurz hier rumgeführt und da auch erzählt, dass das Gebäude auch unter Denkmalschutz steht. Inwiefern hat das dann irgendwie für Schwierigkeiten eventuell auch gesorgt?
Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen, weil man nicht weiß, wer alles diesen Podcast hört. Aber sagen wir mal so, Hanseviertel steht unter Denkmalschutz. Es wurde damals von GMP, federführend von Volkwin Mark, entworfen und gebaut. Und der hat auch mitgeholfen, jetzt bei dieser Renovierung mit seinem Architekturteam und Büro von GMP, Einfluss zu nehmen, das wieder in Fahrt zu bringen. Und da gibt es dann und gab es bestimmt und definitiv Gespräche über unterschiedliche Ansichten und Designvorschläge. Und grundsätzlich ist es so, dass diese Rotunde, die wir hier haben, unter der großen Glaskuppel mitten im Hanseviertel, sehr denkmalgerecht wieder aufgebaut wurde. Also das ging los mit ganz speziellen Fliesen, es geht mit den Farbtönen los, mit Messingschienen im Boden. Also es ist so, als wenn es schon immer so gewesen wäre und es musste wieder neu reingebaut werden. Also es ist ganz toll gelungen und fügt sich meiner Meinung nach, ist es die absolut gelungene Weiterführung der Passage hier runter in den Keller sozusagen, in unser Untergeschoss. Dann ragt hier eine riesige Bar raus, die neu ist, die natürlich sehr eng mit dem Denkmalschutz und GMP abzustimmen war und abgestimmt wurde, trotzdem einen ganz besonderen Charme hat und finde ich sehr gut hier reinpasst. Und dann geht es hier weiter, tiefer man ins Untergeschoss kommt, desto bunter wird es und desto weniger denkmalgerecht wird es.
Aber trotzdem findet man ja auch so ein paar Elemente wieder, wie zum Beispiel zu unserer Linken oder zu deiner Rechten in dem Fall, den gläsernen Aufzug oder auch ja die Fliesen zum Beispiel. Ja. Glaubst du, dass das auch viele Leute dann einfach wiedererkennen werden, die das Mövenpick-Restaurant hier noch kannten?
Ich glaube es auf jeden Fall. Wir haben uns ja im Rahmen des Projekts auch sehr viel, nicht nur mit der eigenen Erinnerung, die ich ja habe, aber die meisten hier im Projekt gar nicht mehr beschäftigt, sondern auch mit alten Bildern. Und es ist wirklich Wahnsinn. Der Fahrstuhl ist die Rotunde, dieses Geländer mit den Glasscheiben, der gläserne Fahrstuhl, der Runde, die Treppe hier runter, das ist exakt so, wie es immer war. Ich wette, meine Eltern werden nicht glauben, dass das neu wieder hier hingebaut wurde, sondern dass es sauber gemacht wurde und reaktiviert wurde.
Haben Sie es noch nicht gesehen?
Noch nicht.
Ah, okay, wird eine Überraschung dann.
Auf jeden Fall.
Du sprachst eben davon, ihr seid ja eine Truppe von 5 Hamburgern, die sich auch schon länger kennen. Wer ist denn alles hier so dabei?
Also dabei ist Miguel Saldivar mit seinem Konzept Migueles. Miguel hat in Hamburg die beiden Mexiko-Straßen-Restaurants und damit die ersten Taquerias, ich glaube, in Deutschland aufgemacht. Mhm. Vor allem in hoher Qualität. Dann sind die Jungs vom Underdogs hier. Fischbrötchen Deluxe sozusagen. Dann ist Momoram hier, Wiener und Valentin. Die ja nicht nur hervorragende Rahmen machen, sondern mit dem Jing Jing auch an meiner Lieblingsläden betreiben. Dann ist Nils Berschneider hier vom Rain Cafeteri und Bertha Ingel Richard Schneier, der hier mit einem Chicken Waffle Konzept Yeah Boy loslegt. Und dann sind wir vom Überquell hier mit neapolitanischer Pizza, Salad Bowls und natürlich ganz speziell im Craft Beer. Eine Besonderheit hier ist, dass diese Betreiberteams gemeinsam die Bar machen. Eine eigene Gesellschaft wurde dafür gegründet. Weitere Mietpartei mussten uns natürlich entsprechend abstimmen mit Geschäftsführung und. Das ist insofern besonders, weil die Bar und das Getränkegeschäft in so einem Foodcourt oder Foodmarkt natürlich immer sehr dankbar ist, weil du andere Margen hast und besser das alles handeln kannst, als wenn du Lebensmittel produzierst. Und das wollten wir keiner Einzelpartei gönnen, sondern wollten wir gemeinsam machen. Das erfordert dann auch viele Gespräche, was wir wollen, wer was macht. Da sind wir aber noch weiter zusammengewachsen, muss man ehrlich sagen. Ja. Und dann gibt's hier von uns auch gemeinsam neu gegründet und frisch gemacht die Fünf-Viertel-Bäckerei, wo wir Sauerteigbrote backen, wo wir Desserts machen, wo wir All-Day-Breakfast anbieten.
Okay.
Und ja, das eben auch als neues Konzept, was wir hier fürs Le Big Tam Tam aus der Taufe gehoben haben. Ja. Zusätzlich gibt es hier noch als Gimmick einen Eiswagen, leckerem Eis und einen Kiosk, einen sehr bunten Kiosk, der den Namen Kiosk trägt und wo eigentlich alles passieren kann. Also da wird es Mini-Kunstausstellungen geben, vielleicht mal ein Kickerturnier, vielleicht Lesungen, vielleicht mal einen Yogakurs für zwei Leute. Also der soll wirklich bekloppt werden.
Okay, also der hat da nicht wirklich was mit Gastro zu tun, sondern da dann kulturelle...
Den betreibt die Tellerrand und da kulturelle Dinge im weitesten Rahmen und Umfang, genau.
Alles klar. Wie ist das denn so geplant? Bleiben die Gastronomen, die jetzt hier sind, immer drin oder wird das irgendwann auch wechseln?
Da machen wir uns noch keine Gedanken drüber. Die Stände sind spiegeln sehr das wider, was die die Gastronomen an Forderungen und Ideen und auch an CI und Auftreten haben. Insofern ist die Hoffnung und die Idee, ich glaube von allen Beteiligten, dass die Gastronomen hier drin bleiben, dass es toll läuft und alle Spaß haben. So, was in 3 Jahren, in 5 Jahren ist, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass keiner von denen, die hier mitmachen und auch keiner von denen, die es hier geplant haben oder bezahlt haben, möchte, dass sich hier groß was ändert, weil wir uns hier einfach sehr gut zusammengefunden haben.
Habt ihr denn auch, wenn ihr jetzt noch nicht aufhabt, schon erstes Feedback? Man sieht ja immer, wir sitzen so fast auf der Höhe des Erdgeschosses oder ersten Stockwerks hier. Man sieht immer mal so ein paar neugierige Blicke. Sind denn da auch mal Leute, die euch ansprechen und sagen, finden sie gut oder was kommt da so?
Die ganze Zeit, also wir sind ja hier offen einsehbar durch diese Galerie sozusagen oder diese Rotunde. Und ja, also die meisten finden es toll, sind wie gesagt sehr interessiert. Viele kennen es, also es ist ja eine Passage, dementsprechend wird das Hanseviertel auch oft genutzt, um von A nach B zu kommen und hier auch durchzulaufen. Das heißt, die kennen das auch, als es hier geschlossen war. Dann kennen die das, als hier monatelang, vielleicht sogar jahrelang eine Plane war und eben gebaut wurde oder die Bauarbeiten vorbereitet wurden. Und dann sieht es jetzt natürlich ganz spannend aus, hier runterzuschauen und im Hintergrund das Bunte zu sehen und diese große Bar zu sehen. Was Negatives habe ich bisher noch nicht gehört. Also sind alle gespannt, fragen sich alle, wann es losgeht, fragen sich, wie viele Leute hier so rumlaufen und was sie alle so machen, frage ich mich auch manchmal. Und ja, das ist bisher alles sehr positiv. Aber auch meine Erfahrung, wenn es bunt ist, liebevoll gemacht ist, mit sehr viel Detailverliebtheit, mit der hier alle Teams alle gearbeitet haben, dann gefällt das den Menschen auch meist.
Du hast eben schon das Stichwort gegeben, wann es losgeht. Wir sitzen ja jetzt gerade hier Ende Februar. Kannst du schon einschätzen, wann ungefähr der Startschuss fällt?
Es ist sehr schwer einzuschätzen, weil manche Dinge, die haben wir in der Hand. Wann kriegen wir es hin mit der ersten Pizza oder mit den ersten Tacos? Andere Dinge, die sind absehbar. Wann werden die letzten Tische geliefert und wann werden irgendwelche Kanten verfugt oder geschliffen? Und dann gibt's natürlich noch Dinge, sagen wir mal, wo man weniger Einfluss drauf hat. Sicherheitsdinge, Brandschutzdinge, die zu Recht Berücksichtigung finden müssen, die manchmal nicht ganz unkompliziert sind. Ich glaube, der Berliner Flughafen kann ein Lied davon singen, wo wir in Deutschland, glaube ich, auch ziemlich weit vorne dabei sind, was dies angeht. Da haben wir als Tellerrand und als Betreiber wenig Einfluss drauf und das kann ich nicht genau sagen. Die Idee, die Lust, der Plan ist natürlich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen aufzumachen. Ja. Zumindest erstmal mit dem Soft-Opening langsam hochzufahren. Das ist sehr komplex hier, auch das Prozedere als Gast, die Gasterfahrung ist komplex mit dem Kassensystem und. Deshalb brauchen wir hier auf jeden Fall dann auch noch ein bisschen Zeit, um uns einzugrooven sozusagen.
Und wenn es losgeht, gibt es eine große Party?
Wenn es losgeht, gibt es eine große Party, auf jeden Fall. Hoffentlich mehrere, quasi eine Dauerparty. Das ist dann fein gegliedert, aber dafür brauchen wir einmal den großen Startschuss, damit die Planung dafür konkret werden kann.
Ja. Ihr habt ja hier auch in dem ganzen Le Big Tam Tam eine Bühne, auf der ja auch unter anderem, ich habe gelesen, Comedy oder Musik, Lesungen stattfinden sollen. Stehen denn da schon erste Acts fest oder haben sich da schon ein paar Leute gemeldet und gesagt, ich will auf jeden Fall dabei sein?
Wir haben das erstmal noch freigehalten. Also es stehen jetzt schon Ideen fest wie Wein-Tastings gegen Craft-Beer, wie Pairings Wein zum Essen und. Mhm. Es gibt erste Lesungen, es gibt gastrobezogene Dinge, die stehen und fallen aber eben natürlich mit der Eröffnung und wann es wie losgeht. Dann, wie gut die Technik funktioniert. Es wird einen sehr starken musikalischen Einschlag hier geben. Einfach auch so ein bisschen aus dem Gefühl, welches viele Menschen, die so jung sind wie ich, haben, dass irgendwie das Abhängen in Clubs bis tief in die Nacht irgendwie immer mehr wehtut am nächsten Morgen, dass man aber trotzdem gerne so ein bisschen Erlebnisfaktor hat, so dass man sich freut, wenn es abends dann auch mal ein bisschen lauter, ein bisschen netter wird. Ja. Trotzdem soll man noch nett essen dabei und es gesellig haben. Also es wird einen musikalischen Schwerpunkt geben. Das, wie gesagt, wird sofort aufgegleist, wenn die Eröffnungstermine stehen.
Wie ist es denn, wenn man hierher essen kommt? Ihr deckt ja eigentlich von morgens bis dann in die Nacht alles ab. Mhm. Welche Zielgruppe strebt ihr an oder habt ihr euch da nicht so festgelegt?
Ja, das ist, wie sagt man das am besten, ohne dass es beliebig klingt. Also ich generell auch in anderen Konzepten tue ich mich immer schwer mit so einer klaren Zielgruppenfestlegung. Ich finde, das langweilt mich, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht wäre ich besser beraten, das zu tun, so wissenschaftlich zu sehen, aber ich finde, das Leben ist so komplex geworden, dass ich mich irgendwie dagegen verwehre, zu denken, ich könnte Leute in irgendwas so richtig einordnen, weil ich grundsätzlich ist es, die Zielgruppe sind alle Leute, die gern mal, die es ein bisschen bunt mögen, die offen sind für Neues, die auf eine Art automatisch wahrscheinlich relativ tolerant sind, die ausprobieren, habe ich schon gesagt, ne? Die es erfreut, dass sie auf einem Ort 5 individualgastronomische Konzepte haben, quasi szenegastronomische Konzepte, wo sie probieren können, wo sie ausprobieren können, die's gesellig mögen, bisschen wuselig, dementsprechend auch keine Scheu und Angst vor anderen Menschen haben. Also das, und dass es das gibt mit hohem und niedrigem Einkommen, mit Schwarz und Weiß und mit Alt und Jung und in welcher sexuellen Ausprägung auch immer, ist mir vollkommen egal. Also es ist, deshalb tue ich, wie gesagt, das ist unsere Zielgruppe hier, die ich aber jetzt nicht in irgendeine Schublade packen kann. Außer, dass eine gewisse Offenheit und Lust auf Spaß und Buntes und Toleranz dabei sein sollte.
Gibt es einen Service? Also ich weiß ja nicht, wie genau läuft das denn ab, wenn man hier Essen bestellt, wenn man essen gehen möchte?
Das ist eine gute Frage. Du kommst, es gibt einen Getränkeservice und wir arbeiten dran, das können wir nur jetzt noch nicht sicherstellen, wir arbeiten auch dran, an den Abenden einen Tischservice zu bieten, damit wir uns eben auch wirklich deutlich unterscheiden jetzt von klassischen Food Courts oder in Einkaufszentren sozusagen. Genau. Du setzt dich am besten an den Tisch und bestellst über einen QR-Code bei verschiedenen Konzepten, wenn du möchtest. Bekommst eine Rechnung, musst nicht bei jedem Konzept bezahlen. Das ist im Hintergrund sehr schwierig, das zu bewerkstelligen, dass nicht jedes Konzept mit einer eigenen Kasse, einer eigenen Buchhaltung und so weiter rangeht. Das hört sich langweilig an, das mag langweilig sein, aber das ist sehr viel Arbeit im Hintergrund gewesen, dem Gast das zu ermöglichen, eben nicht, sonst hättest du verschiedene Rechnungssteller, Rechnungsnummern, TSE-Sicherheitsschnittstellen, bla bla bla. Mhm. Also du bestellst einfach mit deinem Endgerät, bezahlst und bekommst eine Push-Nachricht, wenn die Essen fertig sind von den verschiedenen Ständen. Und das ist dann eben auf einer Rechnung und fertig. Heißt, und das die Getränke werden dir gebracht an den Tisch.
Ist dann die Rechnung später auf dem Handy oder habe ich diesen
so Pieper
bei mir die ganze Zeit?
Die Rechnung hast du auf dem Handy, die kann dir zugeschickt werden.
Ah, okay, alles klar.
Und genau, deshalb kriegst du ja auch nicht ein Papier und du hast keinen Pieper, weil du es als Push-Nachricht bekommst, wenn es fertig ist.
Ah, okay. Das heißt, ich kann aber wahrscheinlich auch nicht bar bezahlen am Ende?
Nein, das ist korrekt.
Okay, alles klar.
Ja, wir hatten vor kurzem wieder zum wiederholten Mal im Überquell einen sehr intensiven Versuch, unseren Safe aufzubrechen und aufzuflexen stundenlang. Das Geld einzahlen wird immer teurer, muss man ehrlich sagen. Das Geldhandling, es hat auch nicht jeder Lust, mit Hunderten oder Tausenden Euros durch die Gegend zu gehen und es einzuzahlen. Es dauert lange bei den Banken. Ich persönlich bin zwar ein sehr freiheitsliebender Bürger, deshalb bin ich kein totaler Verfechter von totaler Bargeldlosigkeit. In der Gastronomie bin ich es aber absolut, weil ohne Bargeld wäre die Gastronomie wesentlich fairer, es wäre Schwarzgeld wesentlich schwerer gemacht worden, das Schwarzgeld macht die ganze Gastronomie kaputt, es ist wettbewerbsverzerrend, deshalb hat die Gastronomie auch so ein Image, wie sie es hat und da wollen wir hier zumindest mit dazu beitragen, dagegen anzugehen. So, deshalb ist das hier bargeldlos. Also einerseits eben aus den Gründen, die ich gerade nannte, andererseits auch aus reinen Handlingsgründen. Jeden Abend Abrechnung, jeder Kellner Geld zählen und. Das ist, das wollen Menschen auch nicht mehr machen. Und du findest nicht mehr so viele Mitarbeiter und jede Arbeitsstunde wird zu Recht auch immer teurer und immer wertvoller. Da möchtest du nicht stundenlang Belege sortieren und Abrechnung machen.
Wie ist das mit dem Trinkgeld? Kann ich das dann auch?
Das wird gegeben und das wird natürlich dann auch entsprechend verteilt und an das machen aber die Teams untereinander. Das ist immer ganz wichtig, dass man da, also ist unsere Philosophie, dass man da keinen Einfluss drauf nimmt, weil da ganz oft natürlich sofort irgendwelche da kann man sich schnell in die Brennnesseln setzen. Okay. Also mit dem Trinkgeld sollen die auf jeden Fall unter nachvollziehbaren, fairen Gesichtspunkte, die festgelegt werden, untereinander verteilen.
Du hattest ja eben schon mal so ein bisschen erwähnt, in Corona wurde ja die Innenstadt so ein bisschen schon, tot geglaubt. Ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich eben hier reinkam und das Hanseviertel selbst auch doch belebt war. Also wir haben jetzt mittags 13 Uhr, jetzt mittlerweile 13:30 wahrscheinlich.
Ja.
Glaubst du, dass das hier ein guter Standort ist für das Konzept?
Ich glaube wirklich, ja. Ich finde, das Hanseviertel ist sehr positiv noch besetzt. Mhm. Also was gut sein kann, ist bei Leuten, wie gesagt, die noch jünger sind als ich, man sich sagt, ach, ich war lange nicht mehr im Hanseviertel, aber stimmt, das ist da und da. Mhm. Aber es ist, finde ich, nicht negativ belegt. Und wenn man sich hier umschaut, die Konzepte sind bunter geworden, es sind nette Konzepte hier, es sind Concept Stores hier drin. Und es ist eben auch diese Passagenfunktion, die ich habe. Hier kann ich auch einfach durchgehen, wenn ich so Richtung Gänsemarkt möchte oder Richtung Jungfernstieg. Ja. Ich glaube, es wird belebter. Ich glaube, das Le Big Tam Tam wird dem Hanseviertel gut tun, aber auch der Innenstadt. Wie gesagt, es gibt ja auch andere Konzepte, die ja viele Gäste locken. Und ich glaube, die Innenstadt hat überlebt, also hat Corona offensichtlich überlebt und wird auch weiter überleben. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, in Konkurrenz zum Onlinehandel zu gehen. Das kennt man. Online habe ich jede Größe und jede Farbe. Das wäre Quatsch, in ein Warenhaus zu gehen und sich zu ärgern, dass nun genau das Modell dann nicht da ist. Aber Erlebnis, andere Leute treffen, Dinge anfassen, Dinge erleben, Dinge lernen, das fällt live, analog, in Farbe und vor Ort wesentlich leichter. Und darauf müssen sich Innenstädte meiner Meinung nach einstellen. Wir tun unseren Teil durch die Gastronomie. Früher hat man gesagt Erlebnisgastronomie. Das hat für mich so ein bisschen einen doofen Beigeschmack. Mhm. Aber es soll ein im positiven Sinne Erlebnis sein. Es soll was anderes sein als zu Hause. Mhm. Wir sind durch Homeoffice sind wir fast der zweite Ort für die Menschen, wenn sie nicht im Büro sind. Die sollen eben genau das hier haben, was sie zu Hause nicht haben. Sich treffen, Inspiration bekommen, andere Dinge sehen, andere Dinge kennenlernen und mit einem guten Gefühl und natürlich sitt und satt nach Hause gehen.
Du sagst, es ist für viele ein zweites Zuhause. Wenn jetzt jemand hier Homeoffice machen würde oder dann Gastro-Office in dem Sinne, wäre das gern gesehen bei dem Konzept oder?
Grundsätzlich ja.
Okay.
Also natürlich müssen auch hier die Betreiber ihre Miete einspielen, yeah, und ihre Personalkosten. Aber hier gibt es wirklich viele Plätze und hier gibt es mit Sicherheit auch Zeiten, wo man sich in Ruhe mal mit dem Laptop hinsetzen kann und ein paar Mails machen kann. Oder sich eben auch zum Geschäftsgespräch hier ja, hinsetzen kann, verabreden
zum,
kann.
Zum Lunch. Ich habe eben sehr viele Leute gesehen, die ziemlich sicher wahrscheinlich sich gerade Mittagessen geholt haben. Ja. Habt ihr denn einen extra Mittagstisch dann? Also ist das geplant?
Nicht Mittagstisch im Sinne von, wer hat das billigste Essen. Ja. Aber sagen wir mal, den Menschen hier in der Umgebung, die Entscheidung zu erleichtern, hier das Mittagessen einzunehmen, statt es sich in Plastik abgepackt aus dem Supermarkt zu kaufen, was auch lecker sein kann, aber hier hat man eben dann noch diesen Geselligkeitsfaktor vielleicht dazu. Das wollen wir schon machen. Da wissen wir aber noch nicht genau, ob wir es mit einem Getränk dazu oder mit einem Salat oder mit speziellen Angeboten machen. Aber es wird jetzt nicht der totale Billig-Mittagstisch sein. Okay. Der kann es auch nicht sein, wenn man einen gewissen Qualitätsanspruch hat. So.
Das heißt, To-Go ist bei euch gar kein Thema?
Doch, ist ein Thema. Ist ein Thema. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja jetzt noch nicht auf, aber wir richten uns darauf ein, dass es ein Thema ist. Wir werden hauptsächlich und sehr intensiv mit natürlich wiederverwendbaren Verpackungen arbeiten. Mhm. Und auf jeden Fall ist das ein Thema, doch. Okay.
Gehen wir mal so ein bisschen in Richtung Ende des Jahres oder Spätsommer. Im September, wenn ich jetzt nicht falsch liege, findet ja auch wieder das Open Mouth Food Festival statt. Hat ja letztes Jahr Premiere gefeiert. Da steckst du ja auch ziemlich tief mit drin. Wird denn das Le Big Tam Tam auch Teil des Food Festivals werden?
Ich hoffe ja. Das habe ich ja nicht allein zu entscheiden. Weder beim Open Mouth, wo ja auch viele andere Menschen sehr intensiv dran arbeiten in der Tellerrand. Und auch bei Hamburg Tourismus natürlich und auch bei befreundeten Partnerinnen, Partnern und. Als auch hier im Le Big Tam Tam. Aber ich fände es schade, wenn man da keine Synergien nutzen würde. Das quasi als Anlaufstelle nutzen würde hier mitten in der City. Ja. Wie gesagt, nochmal, das ist Individualgastronomie. Ne? Es sind alles Menschen hier, die haben ein, höchstens zwei Restaurants. Das sind alles die Inhaber, die hier arbeiten und mit denen man spricht. Das sind nicht irgendwelche Filialleiter oder Regionalmanager oder sowas. Das ist total wichtig und ich glaube, ein tolles Zeichen für die Innenstadt. Und das kann man auch im Rahmen des Open Mouth natürlich ein Stück hervorheben und sollte man auch meiner Meinung nach.
Eine Frage, die ich nicht unterschlagen möchte. Wie kamt ihr denn auf den Namen? Es liegt ja ein bisschen auf der Hand, aber ich möchte es gerne von dir hören.
Vom Tam Tam oder Open Mouth?
Vom Le Big Tam Tam.
Vom Le Big Tam Tam. Ja, wir haben uns mit einer kreativen Agentur, mit dem wir auch befreundet sind, persönlich zusammengesetzt und viele Namen gesponnen und überlegt. Mhm. Und einer der Favoriten war eben, weil mit diesem Bild, es soll bekloppt sein, es soll verrückt sein, es soll bunt sein, es soll ein Kontrapunkt, etwas anderes sein als das Hanseviertel, war dann relativ schnell für alle klar. Das waren große Runden, in denen wir das gemeinsam entschieden haben, war für viele klar, nein, das heißt Le Big Tam Tam. Auf jeden Fall Le Big Tam Tam. Ein bisschen bescheuert, man bleibt aber auch dran hängen, man kann sich dran erinnern. Ja. Also es gibt, das muss ein Name ja auch alles erfüllen können. Ja. Und da waren wir sehr froh, als wir den gefunden haben.
Was war denn noch so im Rennen? Willst du es verraten?
Oh, das ist ja schon sehr, sehr lange her. Kann ich dir, glaube ich, nicht verraten. Es waren noch englische Namen dabei. Das wollten wir dann nicht. Gut, Le Big Tam Tam ist ja irgendwie so international, aber jetzt nicht so möchte gern Englisch. Mhm. Aber konkrete Namen, nee, da müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken. Kann ich dir so aus dem Stand nicht sagen.
natürlich möchte ich jetzt auch gerne von dir wissen, worauf freust du dich denn besonders, wenn es dann losgeht?
Ich freue mich am meisten. Also unter uns, am allermeisten freue ich mich auf die Tage, die wir hier mit noch nicht so vielen Gästen, viel Family and Friends, interessierten Menschen, die Bock drauf haben und vor allem den Teams von uns selber hier unten abhängen und ein Bierchen trinken, Wein trinken und uns gegenseitig das Essen servieren und ausprobieren. Da freue ich mich am meisten drauf, hier den quasi Spirit reinzubekommen. Das hat immer so einen ganz besonderen Vibe und den halte ich für total wichtig, damit man das von Anfang an gleich richtig eben mit den richtigen Schwingungen hier füllt. Und dann freue ich mich tatsächlich drauf, die unterschiedlichen Speisen hier zu probieren, weil unsere kenne ich schon gut, aber ich habe total Bock auf Sauerteigbrot. Ich freue mich auf Miguels Tacos, die konnten wir zur Weihnachtsfeier essen. Ich mag Fried Chicken total gern, Chicken und Waffles. Klar, nicht um alle zu erwähnen, aber Momo Ramen bin ich sehr großer Fan von und die Fischbrötchen von Underdogs auch. Also es ist, ich freue mich auf bekloppten Quatsch im Kiosk. So doof und beliebig das klingt, wirklich auf alles, weil hier in allem ganz, ganz, ganz viel Liebe drin steckt und auch ganz viel Arbeit von ganz vielen Menschen. Und deshalb wird's geil.
Okay. Ganz unter uns war das nicht. Es hören noch ein paar andere, weil du sagtest eben unter uns.
Ja, okay. Das habe ich fast vergessen.
Ja. Hast du denn schon auch für den Kiosk, könnt ihr als Gastronomen da auch selbst ein paar Ideen reinbringen? Oder können sich da auch Leute von außerhalb bewerben und sagen, oh, ich habe da richtig was total Cooles?
Auch das geht. Wie gesagt, es soll so, es soll möglichst bekloppt sein. Es sollte jetzt auch nicht sein, es sollte was sein, was das hier unterstreicht und ergänzt. Also es muss und sollte jetzt nicht ein neues Food-Konzept sein. Dafür ist im Kiosk auch keine Technik, keine Lüftung und. Es sollte was sein, was das hier ergänzt. Wie gesagt, das kann ein Buchverkauf, Buchlesungen sein. Es kann aber auch ein Meditationskurs für Fortgeschrittene mitten im Gewusel sein. Also irgendwas, was unerwartet ist und Spaß macht.
Okay, so wie das Konzept hier im Hanseviertel.
Absolut.
Okay. Lieber Patrick, vielen, vielen Dank für das Gespräch und du mailst mir, sagst mir nochmal Bescheid, wann es dann wirklich losgeht und dann schreibe ich das in die Shownotes für alle Hörerinnen und Hörer, damit man wirklich weiß, wann man hierher kommen kann und wann es dann losgeht.
Auf jeden Fall, das werde ich machen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier die Zeit gemeinsam verbringen konnten und
dir.
Ich freue mich drauf, dich dann hier zu treffen.
Gerne.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion@genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.